Ja, für heute Morgen habe ich ein Thema mir herausgesucht und verschiedene Bibelverse und auch Texte dazu genommen. Gott macht mich stark. Schönes Thema. Gott macht mich stark. Ja, Gott macht mich stark. Ich habe mir versucht, ein paar Gedanken zu machen. Und wie das bei mir war. Hat Gott Stärke in mein Leben reingegeben? Hat er Kraft gegeben? Da, wo es auch natürlich nötig war? Oder wie sieht das überhaupt aus? Macht Gott mich stark? Baut Gott mein Leben? Gott macht mich stark, indem er mit mir redet. Und das weiß ich ganz genau. Das wusste ich schon als 10-Jähriger. Dass Jesus auf einmal etwas gesagt hat und ich habe das innerlich gespürt. Ich wusste das als 13-Jähriger, da wo ich ganz andere Flausen im Kopf hatte und wo Gott auf einmal mich gestoppt hatte und ich gemerkt habe, hoppla, da ist etwas, was Gott mir klar macht. Und ich wusste das als 16-Jähriger, da wo ich zum Büro gegangen bin, um mir ins Geschäft gegangen bin, um mir Materialien für die Schule zu besorgen. Da hat Gott mich gefragt, willst du, dass aus deinem Leben was wird? Und in dem Zeitpunkt habe ich ganz anderes im Kopf gehabt als Schule und was werden wollen. Und ich war so angesprochen, dass ich nur auf dem Weg war und ich wollte mir Papier holen, um meine Hausaufgaben zu machen. Und da hat Gott mich so angesprochen. Du machst mich stark, Gott macht mich stark, indem er zu mir redet. Da steht für mich beinahe jetzt ein 54-jähriges Leben schon dahinter. Gott redet und da merke ich, da werden Dinge bei mir entschleunigt. Da wird das Leben auf einmal langsamer. Da geht das nicht einfach so schnell weiter. Sondern da komme ich zum Nachdenken. Da kommen Gedanken Gottes, die ich aufnehme. Da ist Jesus auf einmal präsent, der ist gegenwärtig. Nicht? Jesus ist heute da. Und nicht, wir feiern nicht, dass er vor 2000 Jahren gelebt hat. Mensch, das war auch gut, aber Mensch, wir sind doch Christen, die mit Jesus unterwegs sind. Dass wir doch, der redet doch Jesus zu uns, oder nicht? Er macht euch doch stark dadurch, oder? Ja. Das ist doch normal, will ich sagen. Das gehört doch in den Glauben hinein. Und immer da, wo wir das erlebt haben, da und das auch mal aufgeschrieben haben, was wir mit Jesus Christus erlebt haben, da, wo wir denken, da hat er auch wirklich deutlich geredet. Das baut doch unser Leben, Leute. Da werden wir stark in aller Schwäche. Da halten wir durch, auch wenn manches nicht so gelaufen ist. Aber es macht uns doch richtig froh, dass wir bei Gott nicht vergessen sind, dass er redet, dass er da ist. Gott macht mich stark, indem er zu mir redet. Und das ist gewiss so. Ich merke, dass der Heilige Geist mich in die Gemeinschaft zu Jesus Christus hineinführt. Und das geschieht bei mir, dass ich Buße tun soll, dass er mich ermahnt, ja, nicht in der Sünde zu bleiben. Und diese Wirkweise des Heiligen Geistes, die konnte ich bis heute noch nicht abschütteln. Da merke ich, da wird mein Leben, wenn ich von meinem Ich ausgehe, geschwächt. Ich kann vor Gott so wenig bringen. Ich werde immer wieder schuldig. Und ich merke das auch. Und da ist es eine ganz wichtige Sache, dass ich Gottes Reden merke. Dass ich das nicht einfach nur ansammle und sage, ach, das Vater unser mag reichen, dann ist auch alles abgetan damit. Sondern dann redet Gott, bis die Sünde auch in Ordnung ist. Und das ist ja nicht immer angenehm, nicht? Da merke ich, wie mein Leben geschwächt ist. Da merke ich, Gott redet, er stärkt mich, aber das macht auch was mit mir. Da lässt er nicht locker, da ist er beharrlich. Und so redet Gott eigentlich immer. Und dann zieht er mich in seine Liebe hinein, dass ich die Liebe Jesu Christi merke. Und dass seine Liebe auf einmal so ein inneres Geschenk wird, dass Liebe, Freude, Friede aufwächst, Freundlichkeit, Güte, Keuschheit, Demut, die Frucht des Geistes. Gott redet zu mir und ich merke das selber bei mir, dass es oft mit Umkehr zu tun hat. Und wie dann die nächsten Schritte sind, dass Gott auch manches hineinlegt, was einfach ein Geschenk ist, was wächst an seiner Frucht und wo aus der Gnade Jesu heraus Dinge kommen, die ganz tief mit dem Reich Gottes zu tun haben, die aber menschlich nicht machbar sind und wo immer wieder Gott bei mir mit meinem Ich zu tun hat und sagt, ach, ja, da ist der Ansatzpunkt. Und dann redet Gott und macht mich stark und ich kann sagen, nicht ich habe die Stärke, nicht ich initiiere, nicht ich denke, nicht ich leite oder ich mache was. Und ich merke, da wo Gott Raum bekommt, da wirkt er. Vielleicht Epheser 3, Vers 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inwendigen Menschen. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, also von Gottes Seite her, ja, Epheser 3, Vers 16, dass er euch durch seinen Geist mit seiner Kraft gestärkt zu werden am inwendigen Menschen. Das ist seine Wirkweise. Da werden wir beinahe zu gerufen, ja, wie der Herr uns einfach stärkt durch das, was er in uns hineingibt. Und da ist viel Gnade Jesu, die in uns hineinkommt. Was heißt es, Gott macht mich stark? Was heißt es, dass er mich vielleicht prägt? David sagte, mit Gott kann ich über Mauern springen. Ich bin immer froh, wenn ich so ein kleines Türchen überspringen kann, ja, eine kleine Hürde. Aber ich merke auch, David hat das erlebt, dass durch Buße und Umkehr sein Leben gebaut wurde. Das war für ihn auch nicht immer einfach. Aber sein Herz gehörte Gott. Und er war offen und ehrlich. Er war mit dem wunderschönen modernen Wort authentisch. Ne? Er war echt und hat sich rufen lassen und sagen, nein, Herr, ich will vor dir in Echtheit leben. Der Herr ist seine Stärke. Und das ist gut, wenn Gott auch unsere Stärke dann wird. Ne? Wenn das, was er an uns tut und mit uns tut, dass die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Dass wir uns freuen daran, wie Gott auch in unserem Leben einfach da ist. Ich merke auch, wenn Gott redet und er uns dadurch stark macht, dass wir entdecken, dass er heilig ist. Gott ist heilig und ich empfinde mich manchmal als sehr unheilig. Und in seinem Reden ist Barmherzigkeit, Annahme, Ermutigung. So geht Gott mit mir um. Und das ist ein Gestärktwerden in der Gemeinschaft, die ich zu Gott habe im Gebet. Dass ich zu Jesus beten darf, mache ich irgendwie immer zuallererst. Aber durch Jesus auch zum Vater und mich an den Vater wende, auch im Gebet. Oder dass ich auch dem Heiligen Geist schon mal ja auch Danke sagen kann für Führung, für Leitung. So im Gebet verankert zu werden, in einer Beziehung zu Gott. Hier geschieht Gemeinschaft. Gott stärkt mich, wenn ich in dieser Gemeinschaft einen gewissen Verlauf habe, wenn sich das auch entwickelt. Nicht? Wenn ich den Glauben lebe, da beginnt Gott an, auch uns stark zu machen. Und wenn wir so Gemeinschaft mit Gott haben, dann kann Gott auch manchmal schweigen. Auch wenn wir beten und wenn wir ruhig sind. Und das Schweigen muss dann nicht peinlich sein. Das Schweigen kann dann sogar sein, dass mein innerer Akku gefüllt wird. Und ich merke, der Herr rührt mich einfach an. Ich habe die Zeit mit Gott und ich bete, ich lasse ihn wirken. Und manchmal kommt er ganz still in meine Gedanken hinein. Das ist einfach wunderbar. Gott macht mich stark. Ja, und lass ihn auch dein Leben stark machen. Hab Gemeinschaft mit Gott. Ne, im Alltag. Ja, darum geht's. Dass Jesus heute lebt und nicht nur vor 2000 Jahren. Er ist der Herr, der vor uns hergeht. Er ist der Herr, der dich leitet und für den du lebst. Es gibt keinen anderen Grund, wofür wir eher leben könnten, sondern wir leben für Jesus. Wir wollen, dass wir Jesus, Jesu Anliegen in der Welt, dass das nicht nur gehört wird, sondern dass das hineingetragen wird. Dass Menschen wieder neu den Glauben annehmen. Wollt ihr das? Dass Menschen den Glauben an Jesus wieder neu annehmen? Ja? Ja, können wir mal deutlicher werden, ne? Ich möchte das gerne. Ja, in meiner ganzen Unvollkommenheit und manchmal Unsortiertheit und was nicht alles. Aber ich möchte gerne für Jesus leben. Amen. Ure, komm nach vorne, wir machen eine Dialogpredigt. Ja, diese Beziehung zu Jesus, die ist so wichtig für ein inneres Bestärktwerden. Und seine Gegenwart macht mich stark. Das darf ich einfach erleben. Ich darf dann auch erleben, in Philipper 4, 1 bis 3 steht es, dass ich dann in dieser Gemeinschaft auch mit anderen Christen diese Stärke von Gott erfahre, entgegennehme. Ich lese mal so aus Vers 2, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ja, welch eine Qualität, wie wir einander begegnen, ne? So wie Christus aus seiner Gnade heraus uns Vergebung, Versöhnung und dann auch diese neue Lebensart gegeben hat. So begegnen wir auch einander. Das ist klasse. Das ist Gemeinschaft, die anziehend ist. Und deswegen werden wir auch stark in der christlichen Gemeinschaft. Deswegen ist christliche Gemeinschaft so hoch angesetzt. Gerade im Epheserbrief natürlich. Derjenige, der so ein bisschen auch von der Bedeutung bekommt. Was ist Gemeinde? Was ist Gemeinde Jesu? Was ist eine Gemeinde als Ortsgemeinde? Der weiß, dass diese grundsätzlichen Dinge, was Gemeinde bedeutet, das gehört zu unserem Wesen, ne? Das macht uns aus. Und diese Qualität der Gemeinschaft, die setzt Jesus in die Gemeinde hinein. Die kann man erleben, erfahren. Und das macht mich einfach stark. Mich erfreut das, wenn so wie beim Erntedank so ein Dankgebet-Blumenstrauß kommt in der Gemeinde, wo ein, zwei Sätze von jedem und überall ist ein Dank da. Das ist so eine Macht, so eine Kraft für meine Begriffe. Da bin ich gestärkt in der Gemeinschaft. Du machst mich stark. Das hat jetzt im Weiteren, also eigentlich wollte ich jetzt zwei Punkte abgehakt haben. Ich habe das jetzt nicht strukturell nicht so deutlich gemacht. Gott redet erstens, Gott macht mich stark durch dein Reden, ja, zu mir. Das war so der erste Punkt. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen rekapitulieren. Und der zweite, die Gemeinschaft mit Gott und untereinander macht mich stark. Ja, diese beiden Punkte wollte ich hier so abgehakt haben. Ich habe das jetzt nicht noch mal extra gesagt. Und jetzt kommt eine dritte Sache dazu, die ich auch bei manchen Propheten sehe im Alten Testament. Ich lese einmal die Verse Jeremia 1 von 5 bis 8. Ehe, denn ich dich im Mutterleibe bildete, kannte ich dich. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorgingst, habe ich dich geheiligt und dich den Völkern zum Propheten gegeben. Da sprach ich, ach Herr, ich kann nicht reden, denn ich bin noch viel zu jung. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst überall hingehen, wo ich dich sende, und alles reden, was ich dich heiße. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Ja, auch hier dieses fürchte dich nicht. Gott macht den Jeremia stark, indem er ihn ruft und dem Jeremia deutlich macht, bevor du Mensch wurdest, bevor du im Mutterleib entstanden bist, habe ich dich gekannt. Und wisst ihr, ich glaube, das gilt für uns alle. Ich glaube nicht nur, dass das für ein paar tolle Männer und Frauen Gottes galt in der Bibel, sondern dass Gott uns gekannt hat, bevor wir in diese Welt gekommen sind. Dass das, was viele Menschen als Zufall sehen oder als irgendwie entstanden, das hat bei Gott eine Schaffenskraft. Und das, was bei uns schräg gedacht wird, ist bei Gott ein Gedanke seiner Liebe. Das wird er uns vielleicht später mal in der Ewigkeit erklären. Und wir werden das sehen. Wir können das hier als Menschen nicht verstehen, weil wir oft so menschlich sind in unseren Bewertungen. Aber Gott hat uns erwählt. Und er hat uns gesehen als Menschen, bevor wir überhaupt Menschen wurden. Das ist eine Würde. Das ist eine große Würde, die wir als Menschen haben. Wir sind Gott so wert, so wertvoll. Und wenn das stimmt, ja, dann möchte ich Gott zutrauen, dass er mit all seiner Liebe mein Leben auch sieht, dass er den Verlauf meines Lebens kennt. Ich habe Zutrauen auf Gott. Ich weiß, dass in den guten Zeiten, dass Gott da ist und sie mir auch wirklich gönnt und dabei ist. Und in den schlechten Zeiten auch, die ich auch annehmen kann. Dass er der Lebendige ist, der mein Leben kennt, wie kein anderer. Und er mich führt und leitet. Und dann beruft er aber den Jeremia. Jetzt wird es für den jungen Mann hier sehr unangenehm. Der kommt zwar aus einer Priesterfamilie und kriegt sehr schnell mit, dass sein Vater dauernd unterwegs ist und für Gott da ist. Aber jetzt ist er dran und hört Gottes Reden wieder einmal. Gott möchte ja stark machen, indem er redet. Und jetzt hört Jeremia das Reden Gottes. Jeremia, ich möchte dich zum Propheten haben, sogar für die Völker. Er wusste auch als Kind schon, was das bedeutet. Deswegen auch so eine Schlagfertigkeit. Herr, ich kann überhaupt nicht reden, ich bin zu jung. Da gibt es eine Menge Argumente noch. Ich hätte wahrscheinlich noch dabei gesagt, ich habe noch sportliche Interessen, Herr, du weißt das. Da gibt es eine Menge Argumente. Und auf einmal spricht Gott eine Berufung aus. Ich möchte dich einsetzen, damit du mein Wort sagst, den Menschen. Damit die Menschen entdecken, dass Gott lebendig ist und dass wir ihn nötigst haben für uns. Wir haben Gott nötig, bitter nötig. Sonst sind wir verloren. Und Jeremia, er weist zunächst das zurück, dass seine Berufung, die er so von Gott jetzt empfängt, die er hört, dass ihm das auch zu schwer ist. Dass er sich beinahe als junger Mensch so festgelegt fühlt. So soll Gott in mein Leben rein. Und er kämpft auch. Ich möchte diese Geschichte mal nehmen, um vielleicht heute zu fragen, im Jahr 2011, hier in unserer Gemeinde, brauchen wir nicht auch eine Vision für unser Leben? Persönlich von Gott. Ich meine jetzt für uns erst einmal. Wie Gott unser Leben sieht, was Gott aus unserem Leben gerne gestaltet, wenn er uns ja sowieso schon kennt, bevor wir Menschen wurden, wenn Gott alles weiß, wenn er uns gestaltet, wenn er der Töpfer ist und wir der Ton, wenn Gott an allen Lebensstellen unseres Lebens dabei ist. Ist es nicht doch wichtig zu wissen, was ist deine Vision, die du von Gott her bekommst für dein Leben, was du mit Jesus erlebst, im Glauben erlebst und was dann eine Bestimmung ist. Jeremia bekam eine Bestimmung und er kämpfte Monate, Jahre, vielleicht sein ganzes Leben ganz heftig mit Gott. Das war nicht immer angenehm, was Jeremia auch Gott an den Kopf gesagt hat. Aber Gott, er schwieg, er redete. Gott war da und Jeremia wusste, das ist der Lebendige. Es kann mir nichts Besseres passieren, als dass Gott redet. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit Gerd Wolk? Was ist, wenn Gott redet? Da fallen auf einmal Sicherheiten weg. das Ungewohnte, das Neue kommt, puh, nicht einfach. Ich bin ja schon alt geworden, ne? Dann, so flexibel bin ich ja auch nicht mehr. Wenn ich von mir ausgehe, wie geht's uns? Hat Gott eine Sicht? Kann es sein, dass Gott jemand, der 86 Jahre alt ist, die Vision schenkt, geh frei in die Ukraine und da musst du deiner alten Freundin etwas sagen vom Glauben. Und dann denkt man, Herr, das ist wahrscheinlich nur so ein menschlicher Wunsch, das kann ja nicht sein. Ne? Was ist, wenn Gott redet? Was ist, wenn Gott dir auch vielleicht ein großes Bild für dein Leben gibt? Wenn du vielleicht noch jünger bist als Mensch oder jung erwachsen oder auch so alt wie ich, uralt. Was ist, wenn Gott redet und er schenkt ein Bild, eine Sicht, ein Ziel und dann kämpfen wir mit Gott? Ich glaube, dass Gott unser Leben stark macht, wenn er uns zu Aufgaben beruft. Das glaube ich einfach. Ich glaube, dass wenn wir mit Jesus leben und auch für ihn leben, dass das ein Thema für uns ist. Herr, ich möchte nicht nur auf eigene Rechnung leben. Das Leben ist wunderbar, was wir erleben dürfen, trotz aller Not und Krieg und Terror. Und doch hat Gott das Leben wunderbar gemacht. Erkennt ihr das auch so? Das Leben macht doch Freude zu leben. Ich bin doch gerne Mensch. Mensch Gerd. Das macht doch Freude, ja? Und Gott ist ein Gott des Lebens, der Lebensfreude. Und er weiß, wie man lebt. Und was echte Freude ist. Gott macht uns stark, indem er uns auch unsere Berufung deutlich macht. Im Epheser 4,1 heißt es, dass Paulus die Gemeinde in Ephesus ermahnt, dass ihr würdig eurer Berufung wandeln sollt. Dass sie wirklich dieses Ziel habt, das für euer Leben so wichtig ist, auch als Christ. Dass ihr vielleicht rauskriegt, wo will Gott mich auch einsetzen, an welchem Bereich. Im Alltag vielleicht zuallererst. Als Gemeinde sind wir gar nicht so oft zusammen, ne? Wir sind eigentlich auch oft eingebunden in ganz normale alltägliche Dinge. Aber ich lebe als Christ und ich schalte den Glauben nicht aus. Wie lebe ich da meine Berufung, die ich von Jesus bekomme? Bin ich glaubwürdig? Bin ich echt? Und ich merke, wenn ich jetzt noch mal kurz zum Anfang komme, dass das bei mir so eigentlich immer ist, dass ich manchmal traurig bin auch über meine eigenen Fehler oder über meine Sichtweisen, über meine Schludrigkeit manchmal, dafür, dass ich schuldig werde mit ganz, ganz schnellen Worten, die ich dann wähle. Und da will ich treffen, da will ich mich durchsetzen. Und ich merke, wie Gott das anspricht und wie es nötig ist, dass ich Vergebung bekomme von Jesus selbst. Jesus baut aber unser Leben. Er macht uns stark, weil er eben auch eine Berufung hat für uns. Und wir sind so wertvoll in Gottes Augen, dass er uns auch genau weiß, wo er uns einsetzen möchte und wie er uns im Konzert mit anderen Menschen einsetzen möchte, im Zusammenspiel. Im Alltag und auch hier in der Gemeinde. Natürlich. Vielleicht sich danach auszustrecken, nach der Vision für mein Leben. Gibt so ein Buch auch, was Rick Warren geschrieben hat, Leben mit Vision. Da kann man das auch so ein bisschen nachlesen, was ich gerade so sage und auch meine. Dass ich von dieser großen Sicht Gottes für mein Leben, dass das wichtig ist. Wenn ich das nicht hätte, bin ich wie in einem Karussell, ja. Das ist so, es geht rund. Aber da, wo ich von Gott Ziele bekomme, da fängt auch der Glaube an, sich zu entfalten. Als Huntington, ein amerikanischer Eisenbahner, 1855, 1860 herum den Auftrag annahm, vom Pazifik her die Eisenbahnlinie zu bauen Richtung Ostküste in den USA. Diese Pazifik-Atlantik-Eisenbahnlinie, ja, diese ganz legendäre ne, wo Pacific Union und dann, und es gab dann ja 1869 diesen Zusammenschluss der beiden Eisenbahnteile, die gebaut wurden. Und Huntington wurde sehr früh eingeladen an der Westküste, den ersten Nagel einzuschlagen für diese Schwelle, um diese Eisenbahnlinie zu beginnen. Und er hat gesagt, ich lehne die Feier ab. Ich sehe die Berge im Hintergrund, das ist unheimlich viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Ich möchte jetzt nicht feiern. Ich möchte feiern, wenn der letzte Nagel eingeschlagen ist. Dann könnt ihr mich wieder einladen. Huntington, ein Amerikaner, glaube ich, auch mit sehr viel Stil und sehr viel Energie, Kraft, die er menschlich irgendwo hergeholt hat. Das Beispiel geht vom Ende her, wo ich eigentlich ein Ziel brauche, eine Sicht, eine Vision, wo Gott hin will, mit mir als Christ. Und wo ich mich für einsetze und wo das gut ist. Und ich glaube, das ist für den Glauben wichtig, dass ich das von Gott mir schenken lasse, meine eigene Berufung. Und das nicht so schnell abtue, dass die großen Leute berufen worden sind. Nein, Gott beruft uns alle, jeden Einzelnen. Auch der Mose hatte das Problem wie Jeremia. Ja? Ich kann doch nicht zum Pharao gehen her, ich kann nicht reden. Und da sagt Gott ganz locker, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das sagt er auch dem Mose. Und Mose ging dann, ja, wie das geworden ist, wissen wir ja. Er stand da nicht, wer weiß, als abgeklärter, starker Mensch da, sondern er hat einfach den Willen Gottes getan. In aller Ehrlichkeit und manchmal auch ein bisschen Mickrigkeit, aber er hat es getan. Und es war gut so. Und so ist das im Leben mit Gott. Er macht unser Leben stark. Aber das heißt nicht, dass wir schillernde Persönlichkeiten sind, dass das Menschliche im Vordergrund ist. Nein, das heißt, dass ich diene für Jesus und dass ich Jesus hinterhergehe und dass ich seinen Willen auch tue und treu bin in dem, was ich für ihn einbringe. Und das Ganze ist richtig spannend, wenn man das mal als Gemeinde sieht, wie Gott uns auch miteinander verbindet, dadurch, dass er uns unsere Berufungen auch schenkt für die Dinge, die ich auf dem Herzen habe. Das ist schön, dass uns das klar wird. Dass man nicht erst am Lebensende sagen muss, ach, das hättest du tun können. Das wäre zu schade, dass ich das eher weiß. In Philipper 3, 13 steht, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Paulus in Philipper 3, er nimmt das Ganze nochmal und sagt, das große Ziel ist die Ewigkeit. Da wollen wir hin. Und wir wollen nicht nur auf dieser netten Erde hier bleiben. Ja. Als Christ weiß ich, Ewigkeit, das ist der Wert, den Gott für uns bereit hat. Und Gott macht uns stark, indem wir dieses Ziel der Ewigkeit neu für uns nehmen. Dass wir das besehen, dass wir uns freuen daran. Und dass wir wissen, ich will da ankommen. Ich will in der Ewigkeit ankommen. Ich will nicht vorher schlapp machen und Gott aus dem Ruder laufen. Ich will nicht durch eigene Anstrengungen Gott wohlgefallen. Das ist nicht mein Thema. Aber ich möchte Jesus lieb haben. Ich möchte den Vater lieb haben. Und ich weiß auch, dass es gut sein wird, dass ich einmal in der Ewigkeit bin. Und ich kann 20 Jahre alt sein, ich kann 40 sein, ich kann 90 sein, wenn ich in die Ewigkeit gehe. Gott freut sich, wenn wir dort sein werden. Und wenn wir hier so leben, dass wir wirklich das verstanden haben, dass Jesus uns gerettet hat, erlöst hat, damit wir auch in der Ewigkeit bei ihm sind. Und Ewigkeit ist für uns kein Trost auf eine Zeit, die wir ja gar nicht denken können oder so, die später mal kommt. Nee, für Gott ist das Riesengeschenk, was er für uns bereit hat, die Ewigkeit. Und das Freuen darauf, das Ziel, was ich nicht aus den Augen lasse, sagt Paulus, dem jage ich nach. Also Paulus hat hier kein Gemeindeprofil vor Augen, sondern er hat hier die Ewigkeit vor Augen. Da will ich hin. Und das ist eben so, dass die Welt nicht alles bieten kann an tollen Sachen, sondern das Größte ist, was Gott an Leben gibt. Ewigkeit und dass ich weiß, ich will ernsthaft mit Jesus leben, damit ich da auch ankomme. Ich will Christ sein, ich will Gott nachfolgen. Und wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, dann ist das die beste Zeit, die ich auf dieser Welt einsetzen kann. Das ist so. Und Einladung, Mensch, das ist so stark, auch in den Gruppen der Gemeinde, Gemeinschaft zu erleben, zu erfahren. Weil hier lockt es manchmal, dass Gott so Blitzlichter aus der Ewigkeit schenkt, auch in die Gruppe hinein. Und uns erfreut, jawohl, Herr, da gehen wir drauf hin. Das ist Rettung in deiner, nach deiner Sicht der Dinge. So leben, dass wir in Willen Gottes leben, in seiner Berufung, die wir erleben, und dass wir dann auch mitbekommen, das, was Paulus als Ziel ausgibt. Das ist nicht das, nur das weltliche Leben hier, die Ewigkeit, auf die wir uns auch freuen dürfen. Mensch, wir haben uns das so kaputt machen lassen durch die sämtlichen Philosophien, ja, die es gibt, ne? Ach, ihr Christen, ihr vertröstet immer auf die Ewigkeit, ja, und dass ihr da ankommt, und dann redet ihr doch noch so, ja, dass man sich dauernd, dass man Buße tun muss, damit man auch da oben ankommt und so, ne? Und dann macht ihr Angst, ne? All das habe ich mir serienweise immer anhören müssen, wenn ich mit Menschen geredet habe, auch über die Ewigkeit. Und dabei ist es doch so wichtig, dass Gott das menschliche Leben noch ganz anders denkt. Dass er uns dieses Geschenk des Lebens bei ihm in der Herrlichkeit macht. Und da möchte ich ankommen. Ich möchte gerne nicht den ersten Platz, auch nicht den zweiten, aber ich möchte ihm wieder bei sein. Ne, den Fußball in der Hand, ihr wisst das. Und dann bin ich auch froh. Nee, ich freue mich auf die Ewigkeit, weil das Dinge sind, die kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, das ist anders. Da wird Gott uns ganz anders auch miteinander verbinden. Und seine Herrlichkeit wird so sein, Mensch, wie haben wir uns den Blick wegnehmen lassen, damals auf der Erde, dass wir Ewigkeit nicht genug gedacht haben. Für manche ist Ewigkeit, dass sie ja, ein super Auto haben, dass sie die beste Musik hören. Das ist so Zeichen der, boah, das ist das pralle Leben oder so, ne? Und Gottes Ewigkeit, ein Ankommen bei ihm, ein Sein bei ihm, wo wir eine tiefe Zufriedenheit haben dürfen. Wir haben Wohnungen sogar, ne? Ganz schön eigentlich. Gott hat Wohnungen bereitet für uns, dass wir da leben können. Es wird wunderbar sein. Und so traurig das ist, wenn wir diese Welt verlassen und wenn andere um uns weinen oder wenn wir eine Krankheit haben zum Tode, und wenn wir ringen darum, Herr, lass uns auch hier noch länger leben. Ich finde, das ist legitim. Man darf um Gesundheit beten, das Leben lang. Aber bitte lasst euch die Sicht nicht vernebeln. Die Ewigkeit, in der wir uns wiedersehen. Und ich meine, wir erkennen uns auch. Ich weiß, da kann man ein bisschen drüber reden, nicht? Werden wir uns wiedererkennen in der Ewigkeit? Ja, werden wir uns grüßen können? Mann und Frau gibt es da leider nicht mehr. Für die bedauere ich sehr, aber der Herr hat was anderes. Der Herr hat wunderbare Sachen in der Ewigkeit bereit. Und das wird so schön sein. Und wir werden so eine Freude haben, erlöst zu sein bei Gott. Ein Ziel, was wir nicht aus den Augen, bei aller Herrlichkeit hier auf der Erde, aber Gottes Herrlichkeit, boah, stark. Ich versuche das gefühlsmäßig rüberzubringen. Fakten gehören noch dazu, wenn man Offenbarung 21 und 22 liest. Lest das mal. Wie da, das neue Jerusalem ist für mich so ein Zeichen für Ewigkeit und Leben bei Gott. Ja, wenn das neue Jerusalem dort beschrieben wird, dann denke ich, das ist eigentlich der Himmel gemeint. Ihr müsst mich da verbessern, wenn ich das jetzt falsch sage. Ich kann mich irren. Aber lest doch mal auch die letzten beiden Seiten der Bibel. Lest es mal durch. Da wird Herrlichkeit so richtig im Maggiwürfel uns dargestellt. Was das sein wird. Und das ist so gut. Das ist so stark. Gott macht uns stark, macht unser Leben stark, indem er redet, ja, indem wir Gemeinschaft erfahren mit Gott und mit Menschen. Und Gott macht uns stark, indem er uns drittens beruft. Und in dieser Berufung haben wir das große Ziel vor Augen, dass wir bei Gott ankommen werden in der Ewigkeit. Amen. Amen.